Deutschland ist, wo die deutsche Sprache erfunden worden ist, nämlich in Sachsen. Ja, das wissen die meisten nicht. Martin Luther hat das meißnerische Kanzleideutsch zur Grundlage der deutschen Schriftsprache genommen. Muss man mal wissen. Ja, Rabatt wird nicht gewährt. Ich lese mal den Text aus dem 1. Korintherbrief, Vers 16 bis 19, Kapitel 9. Da ich ja schon relativ alt bin, also kurz vor 100, da habe ich mich immer noch nicht an eine andere Übersetzung als die Luther-Übersetzung gewöhnt. Da schreibt also der Apostel Paulus: Denn dass ich das Evangelium predige, ist mir nicht zum Ruhm, denn ich muss es tun. Und weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Tue ich es freiwillig, so habe ich Lohn. Tue ich es aber unfreiwillig, so ist mir doch das Haushalteramt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige und tue das umsonst, damit ich nicht mein Recht am Evangelium missbrauche. Denn wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch jedermann zum Knecht gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Wir leben ja heutzutage in einer Rabattgesellschaft. Ich gestehe, das liegt mir überhaupt nicht, wenn ich mal im Orient gewesen bin und durch einen Schuck getigert bin, dann war mir das immer der absolute Horror, wenn ich etwas kaufen sollte, dass ich dann anschließend handeln musste. Möglichst herunterhandeln, wobei man dann, wenn man die Hälfte von dem eigentlichen Preis bezahlt hat, immer noch das Doppelte bezahlt hat, was es ursprünglich wert ist. Aber insgesamt gilt das ja, wir versuchen ja immer die Dinge am billigsten und am preiswertesten zu bekommen. Das betrifft nicht bloß das, was man in den Kaufhallen und in den Geschäften so sich unter den Nagel reißen kann. Das betrifft auch heute viele andere Gebiete. Manchmal wollen heute Leute auch schon die Ehe zu heruntergesetzten Preisen. Vikare in einem deutschen Bundesland, also Pfarrerlehrlinge, haben vorgeschlagen, man sollte die Trauformel ändern. Man sollte nicht mehr sagen, bis dass der Tod euch scheidet, sondern solange es gut geht. Also eine Ehe zu herabgesetzten Preisen und man handelt, solange als es gut geht. Und auch das Evangelium wird ja häufig zu herabgesetzten Preisen unter die Leute gebracht. So in homöopathischen Dosen. Ja, nicht zu viel den Leuten abnehmen dabei. Es könnte ja verschrecken. Das ist übrigens nicht neu. Der deutsche Dichter Clemens von Brentano, vor ungefähr 200 Jahren, der schreibt: Alle Begeisterten nennen sie Schwärmer und alle Märtyrer gottlose Narren und begreifen nicht, warum der Herr für unsere Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag so herrlich auferstanden ist, und warum er nicht lieber zu Apolda eine kleine nützliche Mützenfabrik errichtet hat. Wir möchten ja gerne das Evangelium unter die Leute bringen. Aber wir möchten es nicht um jeden Preis. Es darf ja nichts kosten. Es muss ja relativ billig werden. Nun ist das allerdings gefährlich, wenn man die Bibel liest. Wenn wir sie unvoreingenommen lesen, dann merken wir plötzlich, dass zwischen unserem wohltemperierten bürgerlichen Christentum, was immer noch in unserem Land die breite Strecke ist, und der Leidenschaft eines Zeugen Jesu, wie zum Beispiel hier bei Paulus, Welten klaffen. Eine ganze Welt für Christus erobern. Fehlanzeige. Menschen für Jesus gewinnen. Geruch des Fundamentalismus. Den Herrschaftsanspruch des auferstandenen Jesus öffentlich und laut sagen. Oh, bitteschön, wir sind doch keine Sekte. Das machen wir doch nicht. Der Bibelausleger William Barclay hat über den ersten Korintherbrief geschrieben, hier in diesem Brief hat der Apostel Paulus das Dach der Urkirche aufgedeckt und lässt uns hineinschauen. Ich bitte euch darum, dass wir das heute Morgen mal machen. Wir schauen mal hinein in die Urkirche, in das Herz eines leidenschaftlichen Apostels. Und wir entdecken einen Menschen, der gepackt ist von dieser Leidenschaft für Jesus. Die Frage der Mission ist nicht zuerst eine Frage der Theologie oder der Methode oder eines Werkes, sondern die Frage der Mission ist zuerst eine Frage an unsere Hingabe an Christus und unsere Leidenschaft für sein Reich. Bei dem Blick, den uns der Apostel Paulus in sein Herz tun lässt, sind mir drei Sachen aufgeleuchtet. Jeder Kundige weiß, eine gute Predigt hat drei Teile. Erster Teil ist es schlimm, zweiter Teil ist es sehr schlimm, dritter Teil, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Beim Apostel Paulus, da ist es wirklich schlimm. Was lese ich als erstes? Ich lese als erstes das Muss des Evangeliums. Denn dass ich das Evangelium predige, ist nicht mir zum Ruhm. Denn ich muss es tun. Paulus hat sich ja nicht freiwillig dafür entschieden, Missionar des Evangeliums zu sein. Seine Lebensplanung lag anders. Vermutlich eine Karriere als Privatdozent an der Universität Jerusalem. Und dann hatte Gott in sein Leben eingegriffen wie bei einem störrischen Stier und hatte ihn herumgeholt, auf eine neue Spur gesetzt. Der lebendige Gott selber hatte ihm die Botschaft des Evangeliums aufs Herz gelegt und ins Gewissen gebrannt. Und seit diesem Moment an will Paulus nur noch eines. Er sagt es im ersten Korintherbrief sehr deutlich. Ich möchte nichts anderes unter euch wissen als Jesus, und zwar den Gekreuzigten. Auf dem Leben dieses Missionars Paulus liegt ein göttliches Muss. Es ist mir nicht freigestellt, das Evangelium zu predigen. Ich muss es tun. Dieses Wort muss hat im griechischen Neuen Testament eine sehr starke Bedeutung. Das heißt so viel, dahinter steht eine göttliche Unabdingbarkeit. Es gibt überhaupt nichts anderes. Als die Eltern von Jesus ihn verzweifelt suchen und ihren Teenager vermissen und ihn schließlich im Tempel in der gelehrten Diskussion mit den Schriftgelehrten findet, da schlägt die Mutter die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was tust du uns bloß an? Wir haben einen Herzinfarkt fast gekriegt, weil wir dich gesucht haben. Da sagt Jesus, der Zwölfjährige, wisst ihr nicht, dass ich sein muss? Da ist dieses Muss. Es geht nicht anders. Das ist die Stelle, wo der Sohn hingehört, in die Nähe des Vaters. Und als er seine Freunde vorbereitet auf sein Kreuzessterben, da sagt er auch, des Menschensohn muss leiden. Von den Menschen verworfen werden, gekreuzigt werden. Es geht nicht anders. Unsere Erlösung ist nicht anders zu machen. Und jetzt liegt ein göttliches Muss auf dem Missionar Saul von Tarsus. Auf jeden Missionar. Sie können nicht schweigen. Sie müssen den Namen Jesus in die Welt hinausbringen. Einer der großen Missionare des vergangenen Jahrhunderts war der Ceylonese D.T. Niles. Der hat mal geschrieben, das ist kein wahrer Evangelist, der nicht in seiner nächsten Umgebung einen Menschen hat, für den er das dringende Bedürfnis verspürt, ihn zu Christus zu führen. Liebe Freunde, kennen wir das? Dass es in unseren Herzen ein Muss, eine Leidenschaft ist, diesen Menschen möchte ich zu Christus führen. Das Zeugnis von Jesus darf nicht stumm bleiben. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir müssen da nicht so sehr. Wir sind ganz froh, wenn wir nicht allzu viel Aufregung haben. Das Idealbild und die Idealvision mancher Gemeinden ist ja der Friedhof. Da liegt man schön Reihe an Reihe, da passiert nichts mehr. Da hat man seine Ruhe. Bei Paulus ist das anders. Und wenn wir schon mal den Mund auftun für Jesus, dann geben wir unser Zeugnis so als Gesprächsbeitrag meiner Meinung nach. Aber wenn das nicht zur Sprache kommt, geht die Welt auch nicht unter. Mission ist gekennzeichnet durch das Muss des Evangeliums. Da reichen einige richtige biblische Einsichten nicht. Interessante methodische Spielchen langen da nicht. Auch wenn man ein bestimmtes Pathos sich angewöhnt, das macht's nicht. Liebe Freunde, wir müssen eine Botschaft haben, die uns selber gepackt hat, die wir uns in der Stille von Gott erbeten, die wir beim Studium der Heiligen Schrift gelernt haben und die uns der Heilige Geist selber in Herz und Gewissen gebrannt hat. Ich weiß nicht, ob den meisten der Name Helmut Thielicke ein Begriff ist. Helmut Thielicke war ein bedeutender Theologieprofessor in Hamburg. In einem seiner Bücher erzählt er mal, dass er ein Gespräch mit einem Professor hat, der immer wieder Predigten von Studenten anhören muss. Und dieser Professor, der hat gesagt, ich verlange ja von dem abgehetzten Mann auf der Kanzel keinen rhetorischen Ohrenschmaus und auch keine geistliche Fütterung meines Intellekts. Nicht einmal eine gründliche Textinterpretation erwarte ich, denn vielleicht ist er erst am Samstagabend zur Vorbereitung gekommen. Nur auf eines möchte ich nicht verzichten, auf einen einzigen eigenen Ton. Das hängt mit dem Muss zusammen. Dieses Muss des Evangeliums ist die Antriebskraft zur Mission. Liebe Freunde, wir haben doch eine Nachricht, die unvergleichlich ist. Wir haben einen Herrn, der alles in den Schatten stellt. Wir haben ein Evangelium, eine Evangeliumsbotschaft, die wirklich Menschen verändert, neu macht. Und das müssen wir sagen. Und darüber dürfen wir nicht schweigen. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr schweigt, werden die Steine schreien. Ich las von einem jungen Missionar in Indien, der bekam am Freitag eine akute Blinddarmentzündung und musste sofort operiert werden. Noch auf dem Operationstisch vor der Narkose hat er den Doktor angefleht, bitte flicken Sie mich schnell wieder zusammen, ich muss am Sonntag predigen. Es geht nicht nur um die Prediger, es geht um die Missionare aller Couleur, es geht um die Christen. Haben wir diese Leidenschaft, dieses Muss in unserem Leben, das Gott selber uns eingebrannt hat? Nun muss ich allerdings sagen, wenn es das alleine wäre, könnte das auch ganz furchtbar sein. Das könnte nämlich Fanatismus erzeugen. Neulich in Nürnberg, da sah ich einen jungen Mann stehen auf so einem Blumenkübel und der hat mit Leidenschaft geredet, aber denen hat niemand zugehört. Die haben alle gesagt, der hat eine Macke. Der spinnt. Es war auch sehr verquer, was er gesagt hat. Aber man hat so richtig den Eindruck, hier ist ein Fanatiker da. Deshalb ist bei Paulus das Muss des Evangeliums gepaart mit dem Darf des Dienstes. Das ist die zweite Einsicht. Dass ich das Evangelium predige und das umsonst tue, das ist mein Lohn. Einer der großen geistlichen Väter der Bayerischen Landeskirche war Wilhelm Löhe. Als er seine Diakonissenschaft gegründet hatte, da hat er ein Grundprinzip ausgegeben. Das Grundprinzip heißt, mein Lohn ist, dass ich darf. Natürlich ist das keine Grundlage für Tarifverhandlungen innerhalb der Kirche. Aber es ist das Gegenüber zum Muss des Evangeliums, das innere Wissen, ich darf das Evangelium sagen. Über mein Leben liegt ein Glanz. Ich darf Gott dienen, ich muss es nicht machen. Ich darf, Gott ist auf den seltsamen Einfall gekommen, mich mit einzubeziehen. Wenn man das bei dem Paulus so liest, dann merkt man, wie über seinem Leben ein großes Staunen liegt. Ein Staunen, wie das mal ein Liederdichter ausgedrückt hat, einem solchen Armen, welchem alles fehlt, hast du dir zum ewigen Eigentum erwählt. Das ist das Darf des Dienstes. Paulus trinkt selber das Wasser, das er auf der Kanzel anderen anbietet, um den Durst nach Leben zu löschen. Es war ja keine einfache Gemeinde, die Gemeinde in Korinth. Da gab es ja eine Menge Schwierigkeiten und Verqueres und fiese Dinge, die da abgelaufen sind. Und das hat dem Paulus das Herz sehr beschwert. Vor allen Dingen ging es auch um eines. In der korinthischen Gemeinde, da wollten sich verschiedene darstellen. Sie wollten sich rühmen. Und Paulus hätte ja genug Grund gehabt, in dieses Horn mit reinzututen und sich zu rühmen. Er als Apostel hätte eine Menge auf die Theke zu legen gehabt, was Ruhm einheimst. Herkunft aus einer frommen Sippschaft. Schon seit Generationen die frömmsten im Judentum. Studium an einer Elite-Universität. Bekanntschaft mit Größen des Reiches Gottes. Petrus kenne ich, mit dem habe ich persönlich geredet. Ein Workaholic in Sachen Evangelisation, den es getrieben hat durch die damalige bekannte Welt. Worüber rühmt sich eigentlich Paulus? Er rühmt sich darüber, dass ihn das Erbarmen Gottes eingeholt hat. Dass sich Jesus seiner bedient, obwohl er ihn überhaupt nicht nötig hat. Liebe Freunde, wir tun ja manchmal so, als wäre das eine Sternstunde vom lieben Gott gewesen, als er sein Auge auf uns geworfen hat. Und als müssten im Himmel heilige Ekstasen erfolgen, wenn wir endlich mal was für ihn tun. Die Sache ist umgedreht. Das Staunen muss dort einsetzen, dass sich Gott überhaupt uns zuwendet. Dass er uns würdigt, seinen Dienst zu tun. Dass er uns hineinzieht in die Gemeinschaft des Leibes Christi. Dass er uns das Evangelium anvertraut. Dass wir ihm folgen können. Dass der Gott, der uns für die Durchführung seiner Pläne überhaupt nicht nötig hat, dass er uns doch beteiligt. Der Gott, der uns nicht braucht, der gebraucht uns. Der Gott, dem Legionen himmlischer Einsatztruppen zur Verfügung stehen, vertraut seine herrliche Evangeliumsbotschaft schwachen, fehlsamen sündhaften Menschen an. Das ist Grund zum Staunen. Staunt ihr noch täglich drüber? Jeden Morgen. Herr, auf welchen seltsamen Einfall bist du gekommen? Und ich darf dabei sein. Ist es uns auch noch ein Anliegen, dass unser Verhältnis zu Gott ungetrübt ist? Wie ist es eigentlich mit dem Bekenntnis der Sünden bei den Menschen, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind? Könnt ihr euch noch so drüber freuen, wenn euch zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben? Oder ist das schon so abgelaufen? Man kennt es doch alles. Man weiß es doch. Glaubt ihr noch selber das Vergebungswort, dass Gott unsere Sünde nimmt und sie, um jetzt mit Corrie ten Boom zu reden, auf die Tiefe des Ozeans wirft und ein Schild aufstellt, Fischen verboten? Weg. Schließ mich da ruhig mit ein. Lassen wir Jesus wirklich den Ersten sein im Leben. Nicht bloß der erste Geige spielen. Ich war neulich mit meiner Frau in einem Konzert. Die erste Geige ist ein wichtiger Bestandteil des Orchesters. Aber die Einsätze gibt der Dirigent. Ist er, Jesus, der Dirigent? Hier ganz in der Nähe, in Korntal, auf dem Friedhof, da ist ja das Grab von dem großen Missionar Samuel Hebig. Der hat 30 Jahre lang in Indien mit Leidenschaft und Originalität, also zieht euch mal ruhig das Lebensbild von dem rein, das ist witzig und fantastisch. Dieser Mann, der 30 Jahre Dienst gemacht hat in Indien und dann wegen Krankheit zurückkommen musste und sich nicht zu schade war, auch in Kindergruppen das Evangelium weiterzugeben. Von dem wird berichtet, der hat mal in einer Kindergruppe gefragt, für wen ist Jesus gestorben? Und da kamen alle möglichen Antworten, bis sich ein kleines Mädchen meldete und sagte, für mich. Da ist diesen großen, starken Samuel Hebig, sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Und er hat nicht weiterreden können, hat gesagt, ja, auch für mich. So gepackt. Das darf des Dienstes. Ich will mal das ganz persönlich sagen. Ich gehöre ja zu der Generation der ehemaligen DDR, die letzte gewesen ist, wo fast alle noch konfirmiert wurden. Auf meinem Konfirmationsbild sind ungefähr 80 Leute drauf. Und wenn ich dieses Bild angucke, da kommt mir das große Staunen. Was hat Gott eigentlich bewogen, unter diesen 80 vier oder fünf zu sich zu ziehen und als seine Zeugen in die Welt zu schicken? Und ich darf einer davon sein. Mir kommt das Staunen darüber, weil ich sage, ich finde keine Begründung bei mir. Es hat Mutigere gegeben. Es hat Intelligentere gegeben. Es hat Stärkere gegeben. Warum denn nicht die? Das ist das Darf des Dienstes. Wenn das bei unserem Zeugnis nicht ruchbar wird, sodass das Leute förmlich riechen, hier redet ein begnadeter Sünder. Jemand, den die Gnade Gottes eingeholt hat und der immer wieder darüber staunt, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich kann das bloß dankbar annehmen, dass du mich gebrauchst. Dann werden wir, wenn das nicht ist, werden wir nicht ein Geruch des Lebens zum Leben. Ich zitiere noch einmal Helmut Thielicke. Wenn ich recht sehe, hat gerade der Mensch unserer Generation einen sehr sensiblen Instinkt für Routinephrasen. Er ist durch Werbung und Propaganda daran gewöhnt. Er weiß, dass das ständige Rühmen eines Markenartikels oder eines politischen Systems nicht die eigene Überzeugung dessen ausdrücken muss, der da redet, sondern dass es oft gestanzte Gewohnheitsphrasen sind, die als steter Tropfen die steinerne Psyche des Konsumenten aushöhlen sollen. Wer wissen will, ob eine Limonade wirklich so gut ist, wie sie das Mädchen auf dem Bildschirm anpreist, darf nicht der phonetisch hochgesteigerten Empfehlung glauben, sondern er muss feststellen, ob sie selber privat diese Limonade trinkt. Trinkt der Prediger das selber, was er auf der Kanzel ausschenkt? Ist er also glaubwürdig? Das ist die Frage, die das von Reklame gebrannte Kind unserer Zeit braucht. Noch ein drittes ist mir bei dem Apostel Paulus aufgefallen und aufs Herz gefallen. Das ist das Will der Liebe. Das Will der Liebe. Denn wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch jedermann zum Knecht gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Wer mal das 9. Kapitel des 1. Korintherbriefes im Zusammenhang liest, der stellt fest, dass dieses Wort gewinnen in dieser Passage eine ganz starke Betonung hat. Es kommt immer wieder vor. Was wollen wir eigentlich in der Mission, in der Nachfolge Jesu, bei der Evangelisation? Es ist im letzten Jahr Mode geworden, dass man von der absichtslosen Verkündigung redet. Als der Kirchentag in Leipzig war, hat der Präsident des damaligen Kirchentages in einem Fernsehinterview gesagt, und er fand sich wahrscheinlich ganz toll und auf der Höhe der Zeit dabei, die Leipziger brauchen keine Angst zu haben, dass wir sie bekehren wollen. Mir ist das wie ein Stich durchs Herz gegangen. Ich habe gedacht, das ist der letzte Abgesang der Kirche. Das erledigt sich ja von selber, wenn wir nichts mehr wollen. Es stimmt ja, Gott zwingt niemanden, aber er will alle. Wir greifen nicht zu unlauteren Mitteln, keine Psychotricks, keine aufgeheizten Stimmungen, aber wir wollen Menschen gewinnen. Warum wollen wir das? Weil Gott das will. Er hat es doch in seinem Wort gesagt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4. Und wenn wir das wollen, tun wir nichts anderes, als dass wir in Gottes Willen einwilligen. Im Bild gesprochen, von Gott her weht der Wind. Was machen wir? Wir setzen unsere Segel in den Wind und gehen in die Richtung. Liebe. Liebe will das Beste für den anderen. Und das Beste ist, Jesus zu kennen. Wenn man dann mal so alt ist wie ich, da hat man erlebt, wie in seiner eigenen Freundschaft und Verwandtschaft Menschen sterben. Man hat es bewusst miterlebt. Einer meiner Freunde, wir waren zusammen in der gleichen Schule gewesen, hatten uns zur gleichen Zeit zu Jesus bekehrt, waren beide leidenschaftliche Mittelstreckenläufer, haben uns manches Duell auf der Aschenbahn geliefert. Und dann durch meine Ausbildung bin ich weg, unsere Verbindung blieb, er bekam Krebs. Und zwar ein Tumor hinterm rechten Auge. Der Tumor ist ihm entfernt worden, er hatte ein Glasauge. Man hatte gedacht, der Krebs ist damit besiegt. 25 Jahre später war der Krebs wieder da, aber diesmal mit einem großen Tumor an der Halsschlagader. Da war nichts mehr zu machen. Man hat zwar versucht zu operieren, aber man konnte nicht genau rangehen, weil er sonst verblutet wäre. Man hat ihm alle Behandlungsmethoden angeboten. Er hat dann ganz freiwillig gesagt, nein, ich weigere mich jetzt. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, da war er schon vom Tod gezeichnet. Er hat einen kleinen Spaziergang gemacht auf der Geschäftsstraße. Und die Passanten liefen an uns vorbei und er konnte auch nicht mehr viel reden. Aber eines, das werde ich nie vergessen. Da hat mich dieser todkranke Mann mit leuchtenden Augen angeguckt und hat gesagt, weißt du, Rainer, das Beste ist, Jesus zu haben. Seht mal, wenn das ein Mensch sagt, dem es rundum gut geht, der keine Schwierigkeiten hat, da kann man sagen, ne, du hast gut reden. Warte erst mal, bis die trüben Tage kommen. Aber wenn das so ein Mensch sagt, dann kriegt das eine solche Gewalt. Das Beste ist, Jesus zu haben. Unser Bestes ist Jesus. Und deshalb wollen wir keine Ruhe geben, bis Menschen ihn kennenlernen. Das ist eine Weile her, ich war bei einer Jugendevangelisation im mittleren Sachsen. Da gibt es ein Lehrerinstitut an dem Ort und nach der Veranstaltung hatten wir noch eingeladen zu einem Rundgespräch ins Pfarrhaus. Ich komme aus der Kirche raus, gehe rüber in das Pfarrhaus, treten mir zwei Kerle in den Weg. Stellte sich anschließend heraus, es waren Lehrer, Lehrlinge und ganz empört und gehen auf mich zu und sagen, wir haben den Eindruck, sie wollen uns zu Christen machen. Ich sage, der Eindruck ist richtig. Konto hat und euch daran beteiligen will, könnt ihr ja dem daraus nicht einen Vorwurf machen. Das Beste ist, Jesus zu haben. Mission will etwas. Sie will Menschen für Jesus gewinnen. Sie ist nicht nur Information über den Glauben. Das auch. Und das muss sie sein, heute, wo wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen biblische Analphabeten sind und keine Ahnung mehr haben, was eigentlich das Evangelium sagt. Irgendwelche diffusen Gedanken. Wir haben 1997, als die Hauptveranstaltung von Pro Christ in Nürnberg gewesen ist, eine Umfrage auf der Straße gemacht bei 200 Passanten nach Inhalten des christlichen Glaubens. Es war eine Katastrophe. Von 200 wussten 2 Bescheid. Alle anderen hatten alle möglichen Vorstellungen. Vom Hinduismus über die Esoterik bis zu rein gar nichts. Also Information muss sein, aber Mission ist dringliche Einladung zu Jesus. Wir wollen, dass Menschen ihn kennenlernen. Mission ist nicht Beschreibung von Fischfang, sondern Mission heißt Fische fangen, Menschen gewinnen. Deswegen suchen wir Menschen zu gewinnen, sagt der Paulus. Der Theologieprofessor Rudolf Bohren hat mal gemeint, bei manchen Predigern hätte man den Eindruck, sie würfen die Angel aus, nicht um Fische zu fangen, sondern um Würmer zu baden. Das ist das Wild der Liebe, weil ich selber von der Liebe Gottes eingehüllt bin. Staune darüber, dass Gott mich zu seinem Eigentum gemacht hat. Will ich das mit anderen teilen? Ich will, dass andere die Freude und das Glück erfahren, dass Gott sie unbeschreiblich liebt. Jeder Mensch unserer Welt hat das Recht zu erfahren, dass Gott ein liebendes und brennendes Interesse an ihm hat. Und dass er alles gemacht hat, damit Menschen diese Liebe empfangen können. Er ist ihnen nachgelaufen bis ans Kreuz. Deshalb gehört der Ruf zur Umkehr, zur Bekehrung, zur Mission dazu. Anders verdient Mission ihren Namen nicht. Gepackt vom Muss des Evangeliums, erfüllt vom Darf des Dienstes, getrieben vom Will der Liebe, das ist Mission. Ich hatte 1987 ein gewaltiges Erlebnis. Für einen DDR-Bürger war das um ein Dreifaches gewaltig. Ich hatte nämlich eine Ausreise bekommen. Und zwar gleich ganz weit weg zu einem Kongress des Lausanne-Komitees nach Singapur. Also ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, was das für mich damals bedeutet hat. Ich war noch nie geflogen in meinem Leben. Reingeflogen und rausgeflogen schon, aber noch nie in die Luft gegangen. Ich war noch nie aus der DDR rausgekommen und dann gleich nach Hinterindien. Das ist mir unvergesslich. Und ich habe dort eine ganze Menge Geschwister kennengelernt, wo ich sofort gemerkt habe, egal aus welcher Ecke der Welt sie kommen, uns verbindet das Gleiche. Und ein Abend ist mir besonders unvergesslich. Wir saßen im Studenteninternat zusammen. Vier verschiedene Leute. Ein Pastor aus Japan, ein Pastor aus Brasilien, ein Evangelist aus Malawi, einem der ärmsten Länder dieser Welt, und ich. Und mit meinem mühsam zusammenstochernden Englisch haben wir uns dann ausgetauscht über das, was uns bewegt. Die Menschen, die Gott liebt. Das Evangelium, was uns auf den Herzen brennt. Unsere eigenen Erfahrungen mit Jesus. Und mitten in diesem austauschenden Gespräch passierte was Eigenartiges. Plötzlich sprang dieser kleine Maundi Jumbo aus Malawi, 1,56 Meter groß. Leidenschaftlicher Evangelist. Der sprang in unserem Gespräch auf und fing plötzlich an und sagt: Bis ich sterbe, werde ich rufen, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Jetzt fing er an, uns zu evangelisieren. Das ist mir unvergesslich. Da habe ich das vor Augen gehabt. So ist das. Kein Evangelium zu herabgesetzten Preisen. Rabatt wird nicht gewährt, sondern das Evangelium mit der Leidenschaft der Liebe zu Menschen, die Jesus brauchen. Leidenschaft für die Verlorenen. Deswegen hat Gott uns eingeholt. Deswegen betraut er uns mit seiner unvergleichlichen Botschaft. Deswegen Mission. Amen.
Vielen Dank für die Auslegung von dieser Bibelstelle, 1. Korinther 9. Ja, du hast uns wunderbar vor Augen gemalt, das Muss des Evangeliums, das Darf des Dienstes und das Will der Liebe, die Antriebe zur Mission, die wir haben. Und ich habe denken müssen, das Muss der Liebe, das Muss des Evangeliums, das ist uns allen gleich. Das ist die gleiche Grundlage, die wir alle haben als Hauptamtliche, als Ehrenamtliche im Ausland, im Inland. Aber wie sich das auswirkt, das Darf des Dienstes und das Will der Liebe, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen zwei Frauen hier haben unter uns, die in aller Welt arbeiten, die als Missionarinnen tätig sind. Und möchte die mal nacheinander vorbitten, dass sie ein bisschen davon erzählen, wie es aussieht, das Darf des Dienstes und das Will der Liebe in ihrem ganz persönlichen Fall. Und da haben wir, ich rufe zum ersten Mal jetzt die Elisabeth Schüle auf. Wo ist sie? Sie ist da, ne? Genau, vorne. Sie arbeitet für CFI in, jetzt kommt's, Myanmar, das ehemalige Burma. Und sie arbeitet dort in der Beratung, ich glaube besonders unter AIDS. Aber das kannst du uns einfach erzählen, wir haben noch einige Zeit. Tu dir keinen Zwang an.
Guten Morgen. Ja, ich heiße Elisabeth und ich komme aus Blaubeuren und bin seit 15 Jahren unterwegs mit CFI in verschiedenen Ländern, zuerst in Afrika und seit 3 Jahren in Myanmar, was früher Burma war, oder hinter Indien. Meine Erfahrung in den 15 Jahren war, klassische Mission und Verkündigung, wie wir das oftmals uns vorstellen, hat bei mir nie richtig funktioniert, weil ich in Ländern gearbeitet hatte, in muslimischen Ländern, in denen das nicht möglich war, und jetzt in Myanmar ist es sogar verboten. Es darf das Evangelium von Ausländern nicht verkündigt werden. Was tut man? Ich arbeite dort in der Beratung von Gesundheitsprojekten und der Schwerpunkt liegt auf AIDS. Auch in Asien ist AIDS ein großes Problem. Und wir haben dort eine Frau kennengelernt, die war 24 Jahre alt, Witwe, und die zweite Zwillingstochter ist gerade gestorben. Sie hatte ihre Jugendliebe geheiratet. Sie war Christ, er war Buddhist, er war Soldat, und als er dann versetzt wurde, hat sie ganz, ganz lange auf ihn gewartet, bis er nach einigen Jahren wieder zurückkam, und haben sie geheiratet, hatten eine glückliche Ehe geführt, hatten Zwillinge bekommen, 2 Mädchen. Er wurde krank und eins der Zwillingstöchter wurde auch krank. Sie waren beide HIV-positiv. Er starb nach langer Krankheit, das kleine Kind genauso. Das zweite Kind wurde ein paar Monate später krank. Sie ging ins Krankenhaus und im Krankenhaus wurde sie rausgeschmissen, weil für das Kind war ja keine Hilfe mehr da. Musste wieder heim und ein Kind alleine beerdigen. Sie sagte uns, weil er zur Prostituierte gegangen ist, ich habe auf ihn gewartet. Ich war ihm treu. Aber er ist den anderen Soldaten nachgefolgt und ist zu Prostituierten gegangen. Er hat seine Lust ausgelebt und damit hat er sein Leben weggeschmissen und unseres auch. Wenn wir solche Geschichten hören, das betrifft uns. Das macht uns sehr betroffen. Und wir haben Barmherzigkeit mit der Frau und mit diesen Kindern. Und es gibt tausende von Kindern und Frauen, die unschuldig an AIDS leiden und sterben. Doch wenn wir dann plötzlich den Mann vor uns haben und er zu uns kommt und Hilfe braucht, dann ist doch unser erster Gedanke, ja, was hat er denn gemacht? Warum hat er das denn? Mir ist in den letzten Monaten wirklich bewusst worden, dass in so einer Arbeit zu stehen, in fremde Länder zu arbeiten und hauptsächlich auch mit AIDS konfrontiert zu sein, dass ich mich persönlich zuerst mal verändern muss. Dass ich die Menschen, egal wer sie sind und wo sie herkommen und was sie getan haben in ihrem Leben, dass ich sie annehme, so wie sie sind, als Geschöpf Gottes. Dass ich Liebe zeige und Barmherzigkeit zeige und nicht im Hinterdenk, ja, was haben sie denn gemacht? Im Prinzip sind sie ja selber schuldig, oder? Und das ist eine Sache, die nicht nur in Afrika oder in Asien ist, das ist auch eine Sache hier bei uns in Deutschland. Vorurteilslos wirklich Menschen begegnen und Liebe üben. Es ist nicht immer einfach, besonders dann, wenn man wenig dazu sagen kann. Und nicht nur wenn in Ländern, wo man sehr, sehr aufpassen muss von der Regierung, dass man rausgeschmissen wird, sondern einfach auch sprachlich, kulturell. Diese Grenzen zu überwinden, dass der andere wirklich das versteht, was man sagen möchte. Für mich ist wieder neu wichtig geworden, was in Micha 6, Vers 8 steht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Sprache der Liebe, die versteht jeder, auch wenn wir uns mit jemandem nicht unterhalten können. Und demütig sein, das ist genauso wichtig, weil oftmals sind wir sehr in Aktivitäten verstrickt. Wir haben Projekte, wir haben Methoden, oftmals funktionieren sie wunderbar. Wir haben Erfolge vielleicht. In dem allem gehört Gott die Ehre und das darf man nicht dabei vergessen. Danke.
Ja, die Elisabeth wird heute Abend noch zurückfliegen.